Ja, heute sprechen wir darüber, wie der Staat an 300.000 Spielsüchtigen verdient und gleichzeitig keinen Anreiz schafft, damit wir uns ein Vermögen aufbauen können. Außerdem läuft die Spritpreisbremse aus, während in Deutschland gerade drüber geredet wird, beziehungsweise eine eingeführt wird, ein Tankrabatt sozusagen in der Höhe von 17 Cent. Außerdem sprechen wir über das Thema, das gerade in den Medien ist, überall eigentlich, und zwar das Thema Einsparungen, Sparpaket, Doppelbudget. Und wir schauen uns an, wer zahlt und wer überhaupt davon profitiert. Also wieder vollgepackte Folge. Und wenn alles gut geht, dann seht ihr uns auch erstmalig in einem Videopodcast oder auf YouTube. Also heißt es mal dranbleiben. Somit dann herzlich willkommen heute zur 176. Folge des Finanzverstehen Podcast und zur ersten Videofolge, wenn alles gut geht. Heute wieder mit mir, dem Philipp, und mir gegenüber sitzt der Markus. Heute seht ihr ihn auch einmal. Servus, Markus.
Ja, servus. Der ein oder andere werden mich ja vielleicht auch kennen. Die jetzt über YouTube zuschalten, ja, auch mein Gesicht einmal hier zu sehen. Ich glaube, ich habe noch gerade was knarscht, witzigerweise, und habe das gerade komplett vergessen, dass man das ja auch auf YouTube sieht. Aber ich glaube, es war nicht so schlimm. Ja, von meiner Seite herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge. Freue mich drauf. Sind wieder sehr interessante, aber auch sehr kontroverse Themen dabei. Also würde ich sagen, legen wir los.
Können wir da einen Haufen eigene Meinungen mit einbringen, das ist immer super. Kurz noch, bevor wir loslegen, am Freitag, den 8. Mai, also wenn ihr die Folge hört, die Woche drauf, am Freitag, da findet am Neufeldersee die Bitcoin-Burgenland-Konferenz statt und ich habe da noch, oder wir haben noch ein Freiticket zu vergeben. Also wenn jemand Lust hat, mitzukommen, ich gehe nämlich auch hin, also ich bin auch dort, dann schreibt es uns auf office@finanzverstehen.at und wir verlosen es dann an allen Einsendungen. Ja, und jetzt würde ich sagen, wir starten mal los. Bevor wir jetzt dann richtig losstarten, jetzt habe ich wieder angelogen, nur eine kurze Geschichte von meiner Seite. Wir sprechen ja immer mal wieder über Betrugsfälle und wie man sie erkennt. Der Matthias ist ja auch schon mal Opfer worden, also es ist schon ein Jahr her, jetzt bald, nein, nicht ganz ein Dreivierteljahr. Und ich befasse mich tagtäglich mit diesem Thema Betrug, Cybercrime und so weiter und so fort. Und jetzt habe ich tatsächlich ein Buch geschrieben, beziehungsweise ist es gerade in der letzten Phase. Es ist schon fast fertig, es wird heißen Zugriff verweigert, 20 Wege, wie Betrüger denken und wie ihr euch dann schützt. Und es ist auch wirklich ein präventives Sachbuch, würde ich sagen, aber ganz simpel und einfach geschrieben. Da habe ich wirklich mein ganzes Wissen reingepackt über die vielen Jahre, die ich ja jetzt schon bei der Polizei bin und auch das viele Einvernahmen gemacht habe und sehr viele Opfer auch bei mir habe sitzen gehabt. Und für alle, die jetzt Interesse haben, ihr könnt schon euch auf die Warteliste schreiben, finanzenverstehen.at/buch oder einfach auf den Link klicken in der Bio, in der Podcast-Beschreibung, weil Bio ist ja auf Instagram. Ja, also ich würde mich freuen, wird sicher super hilfreich, muss ich dazu sagen, weil sicher der ein oder andere damit sich ein bisschen schützen kann. Und das ist ein ganz wichtiges Thema, was mir ja sehr stark am Herzen liegt. Das wollte ich nur noch anmerken und jetzt starten wir wirklich los. Also jetzt gibt's keine Verzögerung mehr.
Der Markus läuft schon. Ich durfte das ja auch schon lesen, also ist sehr, sehr interessant. Bin dann schon sehr gespannt. Ist ja der Punkt, was mich da immer so triggert, ist der halt, man glaubt immer, es mich betrifft's nicht oder einen betrifft's nicht. Und am Ende des Tages ist es oftmals so, dass es dann oftmals auch die Leute trifft. Und dementsprechend ist ja ganz große Präventivarbeit vom Philipp da reingesteckt worden und ist sicher für jeden. Also jetzt nicht nur glauben, ich falle auf sowas nicht rein, sondern das kann man sich auf jeden Fall schon mal zu Gemüte führen.
Danke, Markus. Und die neueste Version hast du noch nicht gelesen, also wird für dich auch nochmal spannend. Habe ich zumindest gehört.
Ja.
Bist du nicht dazu gekommen? Ich weiß schon.
Ja, aber ich bin dran, also ich bin dran.
Gut, dann würde ich mal starten mit Spritpreisbremse, weil das ist ja seit 2. April, oder fangen wir anders an, seitdem der Iran-Krieg ist, den wir halt jede Woche schon besprechen eigentlich, sind die Spritpreise, wurscht ob es Benzin, Diesel oder eben Kerosin, sind ja über die Decke, also hinausgeschossen, kannst du sagen. Und seit 2. April gibt es ja diese Spritpreisbremse in Österreich und die läuft, also die ist immer nur ein Monat und die läuft jetzt aus. Also der Hartmannsdorfer, unser Wirtschaftsminister, der möchte sie nicht mehr weiter verlängern. Sprich, diese 10 Cent, was jetzt ungefähr die Einsparung sind, werden vermutlich nächstes Monat nicht mehr sein. Was aber machen möchte, eine Preisruntergarantie möchte er setzen, was auch immer das bedeutet. Angeblich soll es heißen, sinkende Großhandelspreise sollen schneller an den Tankstellen ankommen, also weniger staatlicher Eingriff, mehr Markt. Also ich glaube nicht, dass das so gut funktioniert, weil wir alle wissen...
Ist blöd, wenn es immer steigt, ne? Weil wenn das jetzt ausläuft, wir bewegen uns ja gerade wieder über 100, Aufnahme der Podcast rundum und um. Also das heißt, gerade jetzt, wo die Spritpreisbremse gegolten hat, war der Ölpreis von Haus aus etwas niedriger. Jetzt steigt er gerade wieder an und jetzt mit der Maßnahme dann zu kommen, naja, lassen wir es auslaufen. Wir sind ja noch mittendrin statt nur dabei. Also da müsstest du dann schon hinterfragen, wieso jetzt?
Ja, das ist immer ganz Werbung.
Ja, investiert in die Raketenwissenschaft.
Relax, so kompliziert ist das doch gar nicht. Bevor du zum Astronauten wirst, schau dir die Wiener Börsenakademie an. Dort gibt es Seminare für Einsteiger und Fortgeschrittene.
Hey, danke für den Tipp. Ich gehe jetzt auf wienerbörse.at/akademie.
Spannend, aber sie wollen halt Monat für Monat, wobei es kommt ja natürlich eh schon wieder von anderen Lagern, kommt ja ganz viel Kritik, die WKO sagt, sie ist zwar dafür, dass er ausläuft, weil natürlich die kleinen und mittleren Energiehändler leiden darunter und die großen haben andere Einkaufspreise. Na nicht, ist ja logisch, aber am Ende des Tages trifft das ja uns Verbraucher am meisten und natürlich auch die Logistiker, weil haben wir eh schon geredet, wenn der LKW dann mit 50 Cent mehr pro Liter fährt, ist das schon ein Wahnsinn und wird uns halt langfristig viel mehr treffen. Also natürlich auf der einen Seite muss der Staat halt diese 10 Cent oder was auch immer finanzieren oder 5 Cent und 5 Cent halt vom Anbieter. Trotzdem trifft es uns als Bevölkerung jetzt so direkt und halt, wenn die Subvention vom Staat weiterläuft, dann wird es natürlich uns indirekt wieder mehr treffen. Ja, das ist halt die Frage, was ist besser? Es ist beides nicht gut, aber fürs alltägliche Leben ist halt so die Version um einiges besser, ne?
Also klar, es wird immer irgendwer zu Schaden kommen bei Maßnahmen. Das ist nun mal irgendwo auch das Prinzip. Irgendeiner, wo einer profitiert, wird ein anderer meistens leiden. Grundsätzlich sollte es aber für die Gesamtbevölkerung, aus der Sicht der Gesamtbevölkerung, soll es eher positiv sein, wenn sie natürlich bleiben würde. Ich frage mich, kann es eigentlich nur wiederholen, ich frage mich, warum genau jetzt? Ne? Also wir sind in einer prekären Situation, das heißt jetzt nicht, nur weil die gerade keine Raketen aufeinander schießen, dass diese Situation entschärft ist. Im Gegenteil, ich meine, der Ölpreis, der hat nicht umsonst diese Höhen, die er hat. Wir sind tendenziell wieder Richtung Hochgrad unterwegs, als jetzt, dass sich eine Entspannung auf der Seite ergibt. Man sieht es ja auch bei den Tankstellpreisen, die sind jetzt schon wieder etwas höher von Haus aus, als sie jetzt noch vor einigen Tagen waren. Also zur Einschätzung, wir waren schon mal auch bei 1,70, 1,90 jeweils Super und Diesel. Mittlerweile sind wir schon wieder so 1,75, 1,80 beim Super und auch gute 1,95 bis 2 Euro beim Diesel. Tendenz steigen, zumindest aus der Sicht, wo wir es aufnehmen. Da sollte man das schon aus politischer Ebene etwas engmaschiger evaluieren, würde ich sagen, und nicht jetzt schon von Haus aus sagen, wir lassen das jetzt auslaufen, sondern das könnte man auch wirklich sagen, okay, einen Tag davor, vom Ende des Monats, nee, es ist wahrscheinlich besser, man lässt jetzt noch einen Monat weiterlaufen, evaluiert es dann Tag oder zumindest einige Tage pro Woche und schaut sich das an und schaut dann immer Richtung Ende des Monats, wohin das geht. Ne? Und dazu kommen wir jetzt dann wahrscheinlich gleich, aber du hast es schon angeteasert, Deutschland führt das jetzt erst ein. Natürlich könnte man jetzt sagen, was haben die eigentlich bis jetzt gemacht, die Deutschen. Ne? Aber es ist irgendwie alles nicht so Fisch und Fleisch. Du denkst dir, die Österreicher, ja, die haben das jetzt früher gemacht, die haben auch was gemacht, soll man ja gutheißen. Auf der anderen Seite, warum führen die das jetzt ein, die Deutschen? Ist es ihnen jetzt zu hoch, der Spritpreis, und dem Österreicher ist es jetzt wieder zu nieder? Oder braucht der Österreicher die Steuereinnahmen und merkt, das ist ihm zu teuer? Oder ist in Deutschland einfach der Druck zu hoch geworden, wollten die es eigentlich gar nicht machen und jetzt denken sie sich, ach, jetzt ist jetzt die Kritik schon so hoch. Und ich habe es in der letzten Folge beschrieben, in Deutschland sind die Preise enorm an der Tankstelle, also wirklich um einiges höher, als sie in Österreich sind. Das sind auch diese 17 Cent. Maximal kommen wir da auf Österreich-Level, wenn überhaupt. Also die sind schon massiv dort. Das wird sich dann aber zeigen, aber zu dem kommen wir auch gleich.
Ja, eben, genau das, was du eben angesprochen hast. Die Deutschen wollen jetzt einen Tankrabatt einführen, 17 Cent. Das hat anscheinend der Bundestag schon beschlossen. Aber so wie du sagst, also für Mai und Juni ist auch nur 2 Monate. Aber so wie du sagst, das ist eher ein Tropfen auf den heißen Stein, weil so wie du gesagt hast bei der letzten Folge schon, die Preise sind ja horrend mehr wie bei uns, also die 17 Cent, die machen nicht viel aus. Und das kostet trotzdem den deutschen Staat schon 1,6 Milliarden Euro eigentlich, ne? Also die Steuermindereinnahmen, das ist für Deutschland jetzt, wenn man es hochrechnet, nicht so extrem, für uns wäre es natürlich massiv, aber trotzdem, also bei uns kostet es ja genauso was. Und die Ökonomen warnen natürlich, so wie bei uns genauso, ne, ist eh klar, aber die Deutschen werden es wahrscheinlich durchsetzen. Nur ich frage mich halt auch, warum jetzt erst? Weil wir haben ja eigentlich den kompletten März massive Teuerung gehabt, also massive hohe Preise. Und die kommen jetzt drauf, weiß nicht, ob sie jetzt gerade einmal in die Medien reingeschaut haben oder ich weiß nicht, weil es gibt ja auch nicht, dass die da einen Monat lang nichts weiter tun oder eineinhalb Monat, kannst du sagen. Fast zwei.
Ja, der eine Part war, glaube ich, die Druckseite, dass einfach der Druck enorm auf die Politik gestiegen ist, weil ja auch Nachbarländer wie eben Österreich auch was gemacht haben. Und auf der zweiten Seite habe ich das Gefühl, in Deutschland mühlen die Mühlen echt sehr langsam. Also Bürokratie und Diskussion und so weiter ist dort ein, sagen wir mal, positiv ein sehr hohes Gut. Dementsprechend sind dort Umsetzungen dann meistens langsamer. Aber ja, es ist ein Für und ein Wider. Also zum Beispiel das Tempolimit, das ist ja dort ein Heiligtum. Das wird wahrscheinlich auch, wenn der Spritpreis 3 Euro kostet, bleiben. Ist jetzt auch nicht meine Meinung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt. Da geht es einfach darum, ich glaube, gewisse Maßnahmen musst du einerseits von der Bevölkerungsseite, wenn dieser Druck einfach massiv entsteht, machen. Aber du hast es ja auch den Knackpunkt angesagt, das gilt jetzt mal für 2 Monate. Das heißt, sie können dann auch wieder sagen, sie haben etwas getan. Gilt auch für Österreich, wir haben ja etwas getan. Die Frage ist immer, wie zielführend ist das Ganze? Man wird dann die Auswirkungen generell sehen. Man darf nie vergessen, die fehlenden Einnahmen, die du auch angesprochen hast, sind in Deutschland natürlich ein Vielfaches höher. Allerdings, wenn du die Bevölkerung unterstützen willst, Preisangriffe sind aus ökonomischer Sicht meistens nie gut. Allerdings, ja, dann mittendrin in der Krise, wenn ich es durchziehe, muss ich es gescheit durchziehen. Dann zu sagen, jetzt lassen wir es wieder und dann schnallt der Preis wieder rauf, was ja auch wieder bedeutet, dass infolge die Inflation weiter steigen wird in den kommenden in den kommenden Monaten dann. Ich weiß nicht, ob das zielführend ist.
Das ist halt immer so eine kurzfristige Lösung. Also das beendet nicht das eigentliche Problem, sondern es ist eine kurzfristige Lösung, die halt für den Verbraucher oder für die Kunden oder für uns als im Alltag halt einfach deshalb leichter machen. Aber langfristig gesehen macht es halt eher wieder negative Geschichten. Ne? Weil aber du musst halt vielleicht irgendwas tun. Als Staat hast du eine gewisse Verantwortung. Man hätte wahrscheinlich andere Varianten auch schon viel früher machen können, ne? Also vor Corona schon, da hätten wir auch schon viele Sachen anders machen können oder seit dem Krieg in der Ukraine. Also sie hätten viel mehr Sinnvolleres wahrscheinlich machen können. Ich weiß zwar nicht was, weil das ist auch nicht mein Metier, aber trotzdem.
Ich will jetzt nicht groß ausholen. Ich will auch jetzt kein Fass aufmachen. Aber was ich machen will, ist schon, wenn du ganz kurz nur ein wenig ausholst, ist ja die Wurzel des Problems schon über gewisse Jahre gewachsen. Natürlich kannst du jetzt als österreichischer Politiker auch an der Spitze relativ wenig machen, wenn sich ein paar Leute, ein paar größere Länder den Schädel einhauen. Dementsprechend dann so eine Straße von Hormuz etc. dazu führt, dass der Ölpreis steigt. Kannst du relativ wenig dagegen machen. Allerdings, was du schon machen kannst, ist, wenn du einen halbwegs gesunden Staatshaushalt hast und da fängt der das ist Wurzel des Problems, Schulden haben wir immer schon ganz gute gehabt, aber in den letzten Jahren, gerade seit Corona, sind sie massiv gestiegen. Und jetzt sind wir in dieser Bredouille, dass wir uns eigentlich auch nichts leisten können, dass wir auch nicht sagen können, wir können für die österreichische Bevölkerung gewisse Entlastungen auf den Weg bringen, weil wir ja auch gerade in Corona-Zeit mit dem Geld dermaßen locker umgegangen sind, dass alles und jedes unterstützt und gefördert wurde, dass das irgendwie, jetzt mal überspitzt gesagt, überlebt. Das hat uns so viele Milliarden gekostet, dass einerseits ein Riesenloch ins Budget geknallt hat, ein Riesendefizit reingeknallt hat. Und das Dritte, was oft vergessen wird, ist, wir haben einfach auch keine Möglichkeiten mehr, irgendwie dann etwas zu machen, weil die Inflation war dann ein Ergebnis davon, die ist auch massiv gestiegen. Und dann kommt eine Art Teufelskreislauf zustande, wo du gleichzeitig eine brache Wirtschaftssituation hast, eine Rezession sogar noch hast. Ja, wo soll denn dieses kleine Pflänzchen, was jetzt langsam wieder gedeiht hat, wie soll das wieder länger, wie willst du das gießen, wenn natürlich auf der anderen Seite der Welt sich wer den Schädel einhaut? Aber du hast dann keine Maßnahmen mehr. Dieses kleine Pflänzchen, was du versuchst wieder aufzubauen, weil du halt vorab eben meiner Meinung nach wirtschaftliche Fehler gemacht hast, naja, das wird dann schneller zusammengehauen. Also wenn ich einen halbwegs gesunden Staatshaushalt hätte, dann könnte ich mir viele Dinge leichter leisten oder viel leichter durch Krisen manövrieren. Weil wenn die Inflation war immer in den letzten Monaten, bis auf jetzt ein paar Ausnahmen vor kurzem, war die immer einer der höchsten in der EU. Gleichzeitig hat aber die Zentralbank die Zinsen ja gesenkt, ne? Die Europäische Zentralbank. Und hat quasi Österreich links liegen lassen, weil eigentlich war das für Österreich schlecht, muss man auch dazu sagen. Weil durch die höhere Inflation, durch sinkende Zinsen, funktioniert einfach nicht. Aber was ich halt sagen will damit ist, es wurden grundlegend Fehler davor schon gemacht. Jetzt hast du natürlich eine Situation, aus der du von allen Ecken beschossen wirst. Du weißt gar nicht im Prinzip, was du machst. Du hast auf der einen Seite kein Geld, auf der anderen Seite musst du irgendwas tun. Das kostet dem Staat wieder Geld, aber du merkst richtig, wenn er dir einen Anreiz setzt, wie eine Spritpreisbremse, dann holt er sich das definitiv auf einer anderen Seite wieder zurück. Wie er sich das zurückholt, das überlegt er sich ganz genau und das wirst auch der spüren, der jetzt vielleicht ein bisschen billiger tanken geht. Aber er braucht das Geld und das ist der Fakt. Und da kommen wir dann auch noch dazu. Es müssen ja massive Einsparungen sein. Das kommen in Milliardenhöhe. Wie soll denn das finanziert werden, wenn ich auf der gleichen Seite wieder Ausgaben tätige? Weil wir eben sparen müssen. Und das ist ein Ergebnis aus den letzten Jahren. Könnte man zusammenfassen, letzten gut 6 Jahren.
Ja, und weil du schon angesprochen hast, Einsparung ist ja das nächste Thema. Gehen wir zurück nach Österreich, also komplett nach Österreich, weil du gesagt hast, Einsparung. 5 Milliarden wollen sie einsparen. Und kurzer Kontext dazu, was jetzt gerade die Medien dominiert, kannst du eigentlich sagen, dieses Doppelbudget, diese Einsparungen, die neuen, die jetzt geplant sind für 2027, 2028, weil Österreich befindet sich ja aktuell in einem EU-Defizitverfahren. Das heißt, wir haben zu viele Schulden, beziehungsweise wir machen zu viele Schulden gemessen an unserem BIP, also am Bruttoinlandsprodukt. Und die EU-Maastricht-Kriterien, die erlauben maximal 3%. Wir liegen drüber. Und das heißt, wir zahlen Strafe oder wir kriegen halt, wir sind in diesem Defizitverfahren. Also das ist halt schlecht für uns, ne? Also am Ende des Tages zahlen wir drauf und werden noch bestraft auch noch dafür. Und Ziel soll sein, des neuen Budgets für 2027 soll man auf 3,5% runter, was auch noch zu hoch ist. Neuverschuldung, das darf man nicht vergessen. Das heißt ja nicht, dass wir die Gesamtschulden auf 3,5% drucken. Das wäre eh unrealistisch, das ist ja nicht möglich. Aber dass wir halt einfach nicht mehr wie 3,5 machen und 2028 wieder unter 3%. Und da haben jetzt die ÖVP, SPÖ und NEOS, also unsere Politiker haben halt eben gesagt, oder haben jetzt wochenlang verhandelt und sind jetzt dazu gekommen, dass sie die ersten Eckpunkte oder die Eckpunkte fixiert haben. Und wie gesagt, 5 Milliarden, das ist verdammt viel, was wir einsparen müssen. Und was heißt das jetzt konkret? Also wer verliert jetzt konkret? Natürlich wieder einmal Teilzeitkräfte, Niedrigverdiener. Das sind die ersten, was es dann wieder trifft. Weil die Arbeitslosenversicherung seit 2008 hat es die Sonderregelung gegeben, dass man, wenn man 2.225 Euro brutto verdient oder bekommt, dann zahlt man halt nichts in die Arbeitslosenversicherung ein. Also nicht die Arbeitslosen, sondern die arbeiten, ist aber trotzdem versichert. Das fällt jetzt dann eigentlich weg. Jetzt ist es dann die Grenze bei 2.000 Euro. Also ab 2027 zahlen alle 2,95% Arbeitslosenversicherung, die über 2.000 Euro sind. Brutto, gar nicht zu vergessen. Also brutto 2.000 Euro, das ist ja heutzutage lächerlich. Und da ist Zeit für eben, das, also das ist fast Standard und das ist halt das Orge dran. Und 2.000 Euro brutto sind was 1.300 netto vielleicht oder 1.400, das sind wir
nein, ist schon mehr, weil du darfst ja nicht vergessen, wenn du 2.000 brutto hast, da sind die Abgaben schon um einiges niedriger. Schätze mal tiefe 1.700, 1.600 würde ich schon halt schätzen, bist du da ungefähr.
Aber wir werden das auch von nebenbei nachschauen, weil wir haben ja eine Brutto-Netto-Rechner auf der Website, ne?
Richtig, ja, gleich Werbung machen. Ja, wir haben einige Rechner mittlerweile auf unserer Website, gerne mal auch dort vorbeischauen, da ist eben unter anderem Brutto-Netto-Rechner, kann man sich das schön ansehen. Aber auch die Pensionslücke, ich kann gern übernehmen, kurz auch für dich, die Pensionslücke kann man sich auch gut ausrechnen, weil auch bei den Pensionen wird in diesem Doppelbudget, die werden auch angegriffen, in der Form, dass man sagt, die Frage ist, wird die inflationsangepasst in den kommenden Jahren. Das steht auch auf der Kippe. Da geht es dann aber wirklich um sehr, sehr viel Geld. Da muss man dann schon sagen, bei den Pensionen trauen sich Politiker oftmals nicht wirklich durchzugreifen, weil das ja eine sehr hohe Wählerschicht ist auch am Ende. Das ist die größte Wählerschicht übrigens in Österreich.
Und die größte, die halt die meistens die SPÖ wählt, ne?
Ja, die Altparteien, auch ÖVP. Also SPÖ, ÖVP sind da definitiv an vorderster Front bei den älteren Wählern. Nichtsdestotrotz ist das schon ein Zeichen, aber es zeigt halt auch, wie prekär die Situation ist. Wenn du wirklich an die Pensionisten rangehst, das ist quasi die heilige Kuh der Nation, dann wird's schon kritisch. Aber es gibt auch Maßnahmen, wo eine ganz klare Linie gezogen wurde. Also sowas wie Vermögensteuer, Erbschaftssteuer und sowas ist ja nicht weiterhin geplant. Das soll nicht
Schenkungssteuer kommen. Auch nicht, das soll auch nicht kommen.
Schenkungssteuer auch nicht, genau. Das sind schon Maßnahmen, da hat sich wahrscheinlich eher sowas wie NEOS ÖVP durchgesetzt, auch bei den Pensionen tendenziell eher ÖVP NEOS. Bankenabgabe allerdings zum Beispiel bleibt, ist ja auch eine riesen Einnahmequelle für den Staat mittlerweile geworden, die eigentlich auch nur übergangsfristig geplant war. Mittlerweile ist es eine nette Abgabe, die gerne mitgenommen wird. Aber die soll ja, glaube ich, nicht einmal nur gleich bleiben, sondern die soll sogar erhöht werden. Also auch da kann man sich nicht ein ich würde jetzt mal sagen, ein Körbergeld dazu verdienen als Staat, ein relativ leichtes. Ja, du hast schon verschiedenste Punkte wie Arbeitslosenversicherung und so weiter angesprochen.
Aber ich habe jetzt nebenbei nachgeschaut.
Ja,
die 2000 brutto wären so 1,6 netto ungefähr. Wie gesagt, bis vor oder bis heuer, eigentlich das ganze heurige Jahr, ist ein bis zu 2,225 Euro brutto, zahlst du eben diese Arbeitslosenversicherung nicht mit, und ab 2000, also ab 2027, zahlst du dann ab 2000 schon. Das heißt, du zahlst pro Jahr dann, wenn man es hochrechnet, ungefähr 600 Euro mehr. Und das hat schon krass aufs Jahr gesehen. Und das trifft halt hauptsächlich die Teilzeitbeschäftigten, weil davon haben wir sehr viele in Österreich. Ja. Und das ist halt, also das wird auf jeden Fall eine gute, das wird man spüren.
Bin mir ziemlich sicher. Das wird man definitiv spüren, ja. Das wird man auf jeden Fall spüren. Auch Körperschaftssteuer soll erhöht werden. Solche Dinge. Es gibt aber auch Maßnahmen, die ja auch wieder gegenpolig sind. Damit meine ich eigentlich zum Beispiel sowas wie Senkung der Lohnnebenkosten ist angedacht, aber allerdings erst ab 2028, also im zweiten Jahr. Quasi, also 27 noch nicht, um 1%, habe ich gelesen. Ja, ist natürlich nicht schlecht, muss man sich dann aber anschauen.
Aber nur für Firmen, die über 1 Million Gewinn machen. Also die kleinen Unternehmen sind nicht betroffen. Also kleine GmbHs, die unter 1 Million Gewinn machen, sollten da nicht reinfallen, dass sie von 23-24% kommen. Das
du warst noch dort, ja, ich war jetzt schon bei der Lohnnebenkostensenkung. Also das betrifft ja dann alle, die
Lohnnebenkostensenkung. Also weil du schon Körperschaftssteuer schon angesprochen hast.
Ja,
was noch wichtiger ist, ich würde nochmal einen kurzen Sprung zurückkommen, was noch wichtiger ist, Familienbonus wird gekürzt. Das ist für viele wirklich relevant. Jetzt wird auf der einen Seite ab 2000 oder ab musst mehr zahlen, und dann wird der Familienbonus auch noch gekürzt. Ja, das wird, also es wird auf jeden Fall, also der volle Bonus, der wird es nur noch geben, wenn beide Elternteile arbeiten. Und da ist wieder ein Wahnsinn, weil auf der einen Seite soll man Kinder kriegen, soll man wachsen, jetzt bevölkerungsmäßig. Und auf der anderen Seite müssen jetzt dann wieder beide Eltern arbeiten, also die Kinder haben. Ich habe zwar noch keine, aber ich sehe es ja von überall. Man tut sich schon schwer, dass man Vollzeit arbeitet. Beide ist sowieso unmöglich, wenn man ein kleines Kind hat. Und dann, dass man sich das alles so einteilt. Also das wird schon wieder ein Wahnsinn, dass beide Eltern arbeiten müssen, damit sie den vollen Bonus kriegen. Das ist ja schon, also da sieht man schon wieder, es sind wieder extreme Einschnitte auch auf unserer Ebene. Und es kommt aber gefühlt nicht viel Positives zurück. Ne? Lohnnebenkosten senken, okay, das ist jetzt für den Arbeitgeber gut, ist für die Wirtschaft natürlich sehr gut, also brauchen wir nicht reden. Aber wir haben nicht wirklich viel davon, ne? Also die Arbeitnehmer. Und das ist halt das, was dann wieder ein bisschen unfair ist, beziehungsweise, ja, und das mit der kalten Progression, was damals ja auch gute Sache war, das hat sich ja grundsätzlich auch schon in der Luft fast aufgelöst, ne? Also das ist ja,
ja. Ja, aber das sind wir wieder beim Grundproblem. Wir haben einfach so ein Defizit aufgebaut mittlerweile, dass sie wirklich auch an der Wurzel ansetzen müssen bei gewissen Dingen, dass es wirklich auch die Bevölkerung jetzt so, ja, wir machen ein Sparpaket. Ja, naja, das wird schon, da spürst du leicht eine Anhebung da oder da. Aber jetzt ist es ja so, dass es teilweise Bevölkerungsgruppen richtig hart trifft, zumindest spürbar trifft. Und wenn man sich dieses Defizit vor Augen führt, ich habe es mal kurz angeschaut, 2026 rechnet man ja mit Einnahmen von 107,6 Milliarden, aber Ausgaben von 125,9 Milliarden. Also das ist ja ein Riesending. Wir reden da ja nicht von Kleinstsummen, sondern das sind ja Summen, das ist ja gute 18 Milliarden ungefähr, reden wir da. 18 Milliarden, das ist ja nicht wenig. Ne? Verständigt haben sie sich eigentlich auf jetzt bei diesem Konsolidierungsweg, wie man das so sagen könnte, auf gut 5,1 Milliarden. Das heißt, wie du auch richtig vorher gesagt hast, das Defizit ist ja weiterhin beständig. Das heißt, das, was wir einsparen, wir reduzieren es ja nur nach unten, dass wir dann eben von der EU nicht einen am Deckel kriegen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite, dass wir irgendwann, und ich weiß nicht, ob wir zwar das noch erleben, vielleicht schaffen wir das noch, so alt sind wir ja nicht, aber dass wir irgendwann noch einmal eine schwarze Null wieder beim Staat haben. Das wäre natürlich wunderschön, weil das würde auch am Ende natürlich der österreichischen Bevölkerung sehr zugutekommen, weil dann wären einige Dinge auch vielleicht wieder möglich. Aber da sind wir so weit entfernt. Das heißt, wenn wir diesen Konsolidierungsweg, das heißt diesen Sparweg jetzt mal gehen, einschneidend gehen, dann wird das trotzdem Jahre dauern, bis wir da ansatzweise, wirklich ansatzweise wieder auf eine schwarze Null kommen. Und da reden wir aber nicht von diesen Krisen, die jetzt noch dabei sind, weil das sind Sachen, die kannst du ja nicht vorplanen, wo du vielleicht wieder Geld in die Hand nehmen musst, beziehungsweise alles wieder aus bestimmten Gründen von Haus aus teurer wird, wo der Staat wieder Riesenprobleme generell bekommt. Und das ist halt, ja, das wird noch sehr, sehr interessant zum Sehen, aber ich habe das Gefühl, wir wurschteln uns irgendwie durch. Jetzt ist es einmal ein Peak erreicht, wo du echt sagst, die Schulden sind massiv hoch. Also nicht, die Schulden steigen tatsächlich immer. Natürlich sind wir auf einem Rekordniveau, was die Schulden angeht. Was ich allerdings meine, ist, das Defizit ist so hoch wie selten zuvor. Und dieses Defizit am Ende zwingt es quasi die Politik dazu, härtere Maßnahmen zu setzen. Natürlich, und das habe ich heute auch schon wieder gelesen, natürlich ist das für die Opposition ein gefundenes Fressen. Das muss man auch ganz klar sagen. Ich will nicht politisch werden, aber ich muss schon ganz klar sagen, es ist immer leicht.
Werbung. Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Groß zu reden, wenn ich nicht an der Hebel dieses Machtzentrums sitze. Obwohl ich genau weiß, dass gewisse Parteien schon sehr, sehr lange auf dem Machthebel sitzen, muss man auch dazu sagen. Nichtsdestotrotz ist es immer leicht, weil ich möchte jetzt, es wäre ja völlig egal, welche Partei am Ruder sitzt, so ehrlich muss man sein, irgendwas müssten sie alle machen, Einsparungsmaßnahmen. Und dementsprechend muss man halt jetzt schauen, du kannst eigentlich nur hoffen, dass wir erstens auf der einen Seite, dass wir nicht beeinflussen können, dieser Krieg endlich einmal zu einer Lösung dann irgendwann kommt. Und das Zweite ist, dass die Politik sich wirklich aufs Wesentliche besinnt, wirklich auf diese wichtigen Themen, jetzt nicht um Sparen bezogen, aber dass da was weitergeht im Sozialbereich, im Gesundheitsbereich, im Pensionsbereich, dass da gewisse Strukturen wieder kommen, auch gewisse Sicherheiten gegeben werden, weil du hast ja, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, Philipp, aber ich habe das Gefühl, sobald irgendwie eine staatliche Institution zum Tragen kommt, wenn du etwas brauchst oder so, das ist jetzt nur mein persönliches Gefühl, aber ich habe das Gefühl, dass sich die Situation Jahr für Jahr etwas verschlechtert. Es ist egal, was ich in Anspruch nehme oder was ich brauche nicht viel jetzt grundlegend, ich bin Gott sei Dank nicht oft jetzt in einem Krankenhaus oder sonst was, möchte auch nicht verschreien, aber per se habe ich das Gefühl, du bekommst für dasselbe Geld weniger Leistung oder die Leistung wird teurer und du bekommst dasselbe oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall, es wird teurer und du bekommst weniger Leistung. Das ist ja nicht im Sinne des Staates und schon gar nicht natürlich der Bevölkerung. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, und das eigentliche Problem hast du eh schon angesprochen. Diese Einsparung, die hilft uns jetzt ja nicht darum, dass wir da irgendwie neue Mittel frei machen, um eben genau das, was angesprochen ist, das Gesundheitssystem zum Beispiel zu verbessern oder das Bildungssystem oder was, sondern es ist einfach mal, damit wir irgendwie schauen, dass wir nicht noch weiter in diese Bredouille reinkommen. Und so wie, was du angesprochen hast, das merkst du ganz stark im Gesundheitssystem, weil ich war letztens bei einer Privatärztin, also Privatärztin, Hautärztin, das sehe ich meistens oder ist oft so, und habe, obwohl es eine Privatärztin war, einen Monat auf einen Termin gewartet oder eineinhalb fast. So, habe aber vorher angefragt bei einer Kassenärztin, hey, da hätte ich erst im Juni einen Termin gekriegt und habe im Februar angefragt. Ich meine, das ist drei, vier Monate für einen Arzttermin. Ich meine, das ist ja ein absoluter Wahnsinn. Ne? Mhm. Und das ist das, was nicht besser werden wird, weil, wie gesagt, wo soll die Kohle herkommen, wenn wir jetzt mal schauen müssen, müssen wir einsparen, weil unsere Schuldenlast ist ja immens und die Zinsen, was da drauf fällig werden, die sind ja, also das, da wird ja schlecht, wenn du das anschaust, das ist ja irre. Und deswegen dieses Freimachen vom Kapital ist einfach mal ein Einschnitt, damit wir ein bisschen Luft kriegen, aber heißt ja nicht, dass wir dadurch irgendwie wieder neue Möglichkeiten haben zum Investieren oder zum irgendwas zum Verbessern. Und das ist halt das Kernproblem. Und deswegen finde ich es einfach so schade und unfair uns gegenüber, dass wir es nicht so machen wie die Norweger oder die Schweden seit vielen Jahren schon, dass sie ein Kapital mit einfließen lassen. Und auf der anderen Seite reden sie immer, ja, die Reichen werden immer reicher und der Kapitalmarkt, die schütten so voll aus. Aber der Staat schafft es nicht, dass er mit der ÖBAG zum Beispiel, da kommen wir dann eh später noch dazu, etwas, ein Vehikel schafft, das wirklich sinnvoll Kapital aufbaut und Vermögen aufbaut. Natürlich haben wir letzte Woche schon besprochen, es geht nicht von heute auf morgen. Aber es hätten sich 10, 20, 30, 40 Jahre vorher schon Regierungen drüber Gedanken machen können, dass man das einfach in einen kleinen Part mit reinnehmen. Und heute wäre das, ist wie ein Schneeball, ne? Oder wie, wenn du es runterrollst beim Berg, von klein an und irgendwann fängt das Ding an zum Lawine zu werden, so auf die Art. Aber das kapiere ich einfach nicht. Ne? Wir hätten die Möglichkeiten, aber es wird einfach nicht gemacht. Und da müsste jetzt nicht so viel reinfließen. Aber ja, also für den Staat.
Da sind wir dann schon wieder 20 Jahre zu spät dran gefühlt. Vorher habe ich beschrieben, was wir eigentlich die letzten Jahre eigentlich so verbockt haben quasi, wo wir zu viel Geld ausgegeben haben. Jetzt sind wir, was du ansprichst, ein Punkt, wir hätten eigentlich den Staat so auf Beine stellen können, schon vor 20 Jahren oder länger, wo man eben in dieser viel besseren Situation wäre, um solche Maßnahmen locker zu finanzieren, um die Bevölkerung zu unterstützen, unter die Arme zu greifen. Und natürlich habe ich jetzt auch gelesen in den Doppelbudget so Sachen wie, es kommen Offensivmaßnahmen, weil natürlich will die Politik auch ein Zeichen setzen und sagen, wir werden jetzt nicht nur sparen, sondern wir wollen halt in gewisse Bereiche auch investieren. Und da ist halt so eine Zahl wie 2,6 Milliarden um und um geschwirrt, was jetzt natürlich viel Geld ist, aber aus der Sicht, wo wir uns bewegen, in welchen Summen, ist das natürlich jetzt im Verhältnis auch sehr wenig. Und da geht es vor allem um die Wirtschaft, um die Pflege und Elementarpädagogik. So, und diese drei Bereiche haben sie hervorgestrichen. Tja, muss man sich dann konkret anschauen, was das dann wieder wird. Aber ich habe halt das Gefühl, wir bewegen uns so in diesen, auf der einen Seite sparen wir, dann tun wir hier Löcher stopfen, auf der anderen Seite tun wir ein bisschen was investieren, um eine kleine Pflanze am Leben zu erhalten. Aber was der Philipp vorher angesprochen hat, ist halt die ganz große Wurzel des Problems, was wir schon vor vielen, vielen Jahren machen hätten sollen, dann hätten wir einfach weniger. Und wenn ich immer höre, wir müssen runter vom Schuldenberg und das, ja, natürlich müssen wir das, wäre auch schön, aber im Endeffekt bewegen wir uns eigentlich tendenziell nur in die andere Richtung, verschulden uns immer mehr und da bleiben dann wirklich die, auch die Schwächsten natürlich, aber auch die Mittelschicht, die bleiben alle auf der Strecke, weil gewisse Leistungen unbezahlbar werden, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn es Leistungen gibt, diese vielleicht nur noch sehr marode sind oder in einem schlechten oder lange Wartezeiten zum Beispiel hast, natürlich die Geld haben, die werden sich es weiterhin leisten über die eigene Brieftasche. Aber da kommen wir in diese klassische Zwei-Klassen-Gesellschaft. Das fängt an mit den Kindern in der Schule, das fängt an im Gesundheitsbereich, wenn ich eine Ärztin brauche, wenn ich ein MRT brauche, wenn ich sonst irgendeinen Facharzt brauche. Und das geht einfach in meiner Meinung in die komplett falsche Richtung, weil wir sind in einem, wir reden da über Sachen, das sind Fundamentalsachen. Wenn ich mein Kind in einen Kindergarten schicke, in eine Volksschule, ein Gymnasium, Mittelschule, was auch immer, gleichzeitig, wenn ich für meine Kinder eine Untersuchung brauche, wenn ich für mich selber eine Untersuchung brauche, das sind alles Punkte, dafür hat der Staat zu sorgen, dass das funktioniert. Und ich will nicht, wenn ich krank bin und wirklich einen Arzt brauche, 4 Monate auf einen Termin warten von einem Facharzt. Das kann es einfach nicht sein. Und da ist einfach viel zu viel versäumt worden in den letzten Jahren. Und jetzt sind wir in dieser Löcherstopferei einfach angekommen.
Ja. Und weil wir haben ja vorher schon gesagt, also du hast ja gesagt, diese Zahl 2,6 Milliarden, was da rumschwebt in Pflege, das ist eh vollkommen klar. Aber du hast auch gesagt, Elementarpädagogik, also Kindergarten auf Altdeutsch. Das muss aber dann sein, weil wir haben vorher geredet, der Familienbonus wird gekürzt, wenn nicht beide arbeiten. Somit brauchst du dann wieder Kindergartenplätze. Also am Ende des Tages traumst du wieder im Kreis und es muss dann was, es ist echt der Wahnsinn. Also am Ende des Tages, um das nochmal zusammenzufassen, wer wenig verdient oder Teilzeit arbeitet, der zahlt am Ende des Tages mehr. Alle werden mehr draufzahlen, ist eh klar. Und wer Pensionist ist, bekommt auch dann real weniger, weil ja die Pensionen auch weniger angehoben werden. Unternehmen mit hohen Gewinnen zahlen ein bisschen mehr. Auf der anderen Seite haben sie vielleicht durch die Lohnkostensenkung wieder ein bisschen, wo sie reinholen. Dafür können sie vielleicht einen mehr anstellen oder zwei mehr oder 10 mehr anstellen als vorher, was am Ende des Tages auch unserer Wirtschaft wieder zugutekommt. Also gewisse Sachen bringen wirklich was. Auf der anderen Seite wird es halt die nächsten Jahre wahrscheinlich nicht allzu lustig werden. Und so wie du gesagt hast, wenn es wieder irgendeine Krise kommt, die wir noch nicht kennen, und wir wissen, in den letzten 5 Jahren haben wir, oder 6 Jahren, jetzt haben wir 3 fette Krisen gehabt, kannst du sagen. Also Corona, Ukraine-Krieg und jetzt auch noch Iran. Und das kannst du einfach nicht planen. Also wenn wir innerhalb von 10 Jahren dann 5 Krisen haben, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht wissen, was noch kommt die nächsten 4 Jahre. Ja, also es wird auf jeden Fall nicht leichter.
Und ein allerletzter Satz zu dieser Thematik, den ich noch loswerden will, ist zur Einordnung, wo wir uns gerade wirklich befinden. Wir haben uns vor Jahren darin befunden, dass wir ein Nulldefizit haben möchten. Im Gegenteil, wir wollten Gewinne erwirtschaften. Das war immer das Ziel der Politik. Wir haben es oftmals knapp nicht geschafft, so unter 1 Milliarde hin oder her. Dann kam Corona, klar, aber schon gesagt, meiner Meinung nach zu viel Geld ausgegeben. Trotzdem befinden wir uns gerade in einer Phase, wo wir uns hinstellen und sagen, ja, mit dieser Erfüllung dieses Doppelbudgets schaffen wir das Defizitverfahren der EU abzuwenden. Was bedeutet das? Das bedeutet im Ansatz nichts anderes wie, wir kommen von der ganz großen Kacke, wenn ich das so sagen darf, in die kleinere Kacke. Da sind wir aber noch immer weit entfernt von einem Nulldefizit. Das bedeutet, wir handeln uns gerade vom tiefsten Abgrund irgendwie rein ins, es ist eh nicht mehr so schlimm, jetzt könnt ihr wieder schauen, dass irgendwie ein bisschen nach oben kommt. Aber alles, was sich in diesem Bereich befindet, wo wir echt sagen, also Maastricht rede ich schon gar nicht mehr. Die meisten werden es vielleicht kennen, aber gibt es ja auch diese Maastricht-Linien, wo wir eigentlich drunter sein sollten. Da sind wir schon weit drüber mittlerweile. Wir waren da immer eigentlich ziemlich auf der Kippe oder drunter. Mittlerweile sind wir da weit drüber. Auf der anderen Seite aber, dieses Defizitverfahren wird ja eingeleitet, weil wir weil die EU sagt, das kann so von euch, von Österreich nicht weitergehen. Ne? Natürlich ist es meiner Meinung nach auch von der EU nicht sinnvoll, wenn ich ein Land bestrafe mit Strafzahlungen, das eh kein Geld hat. Also das ist meiner Meinung nach auch ein bisschen ein Irrsinn. Da muss ich irgendwie andere Ansätze bringen. Aber wurscht, ich meinte nur, dass man auch versteht, wo wir uns gerade befinden. Das ist ziemlich prekär und da müssen wir echt schauen, dass wir über Jahre, das geht halt jetzt leider nicht irgendwie über 1-2 Jahre oder Monate, da müssen wir echt wahrscheinlich schauen, mal bis 2030 und dann hinaus, wie die 30er Jahre dann sich weiterentwickeln, dass wir da halbwegs stabil wieder rauskommen. Sonst hockt man da irgendwann einmal mit einer Schuldenquote von über 100%, so wie das eigentlich in Italien, Griechenland gang und gäbe ist. Und wir immer so bei 50, 60, 70 rumgetümpelt sind. Und mittlerweile gehen wir ja schon, wenn das so weitergeht, bald einmal Richtung 100 irgendwann. Jetzt sind wir halt, müsst jetzt nachschauen, irgendwo bei 80, 85 mittlerweile.
Ich bin mir nicht ganz sicher, mir kommt vor, die Schuldenquote ist die nicht schon höher?
Ist schon mittlerweile. Höher, na herzlichen Glückwunsch.
Also na, 81,5, na stimmt, ja, schon, knapp 82%.
Ja, ich habe so ungefähr im Kopf gehabt, 81,5.
War Ende 25,
ja. Ja, aber 81,5, Philipp, das musst du auf der Zunge zergehen lassen. 81,5, vor Corona hatten wir ein 6 oder 5 oder vorstehen. Das ist ein absoluter Super-GAU, was wir in den letzten Jahren an Schulden aufgebaut haben. Und das natürlich dann wieder runterzukriegen von Zinszahlungen fange ich gar nicht an, was uns das so kostet. Also
ich hoffe dazu, ja.
Es ist ein Kreislauf, ein negativer.
Ich hoffe ja, dass das Thema KI, Robotik und so, dass uns das in Zukunft ein bisschen vorhaut, weil das Einzige sein könnte, dass uns wirklich wieder ein bisschen in die Spur bringen könnte, weil viele Jobs, viele, viele Behörden, viele Bürokratiesachen, die kann man einfach damit dann komplett automatisieren, komplett stanzen. Jobs im Sinne von, die vielleicht eh keiner so gern macht oder halt einfach nicht so relevant sind. Und da ist ja vorrangig Bürojobs oder solche Medienjobs etc. Also es wird nicht den Bauarbeiter treffen oder eher in Richtung, das haben wir eh schon besprochen, eher in Richtung unterstützend, was ja gut ist, weil wenn du dann vielleicht so ein Exoskelett oder irgendein anderes Gerät hast, das dir beim Tragen hilft und damit du dich nicht mehr zu Tode schindest und mit 60 gar nicht mal außer Haus gehen kannst fast und nicht einmal die Pension, falls es noch eine gibt, irgendwie erleben oder nutzen kannst. Also da hoffe ich, dass es in Zukunft wirklich in diese Richtung geht, dass uns das ein bisschen erleichtert das Leben und auch wieder neue Einnahmen bringt vielleicht und weniger Kosten bringt. Also das wäre meine Hoffnung, aber das ist halt etwas, was man natürlich, wir haben keine Glaskugel, das ist halt leider immer so eine Geschichte.
Ich bin mit den Krisen, kannst nicht vorhersehen.
Absolut nicht.
Du musst jetzt mal schauen, was du quasi nicht richtig gemacht hast in der Vergangenheit und jetzt schauen, wo kann ich ansetzen, dass es halt besser wird.
Weißt du, wo es nicht besser wird? Bei Nike. Nike baut 1400 Jobs ab, weltweit, schön, gell? Ja. 1400 Jobs ab, Nike kennt jeder, ne? dieser schwarze Haken, der einfach weltweit bekannt ist, Sportmarke seit 1989 weltweit der Marktführer bei Sportartikeln, über 44 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Sie bauen 1400 Stellen jetzt ab. Aber das sind weniger als 2% der weltweiten Belegschaft, also du weißt, die haben einen Haufen Mitarbeiter. und hauptsächlich betrifft es Nordamerika, Asien und Europa, natürlich, eh klar, weil sich Nike viel stärker auf den Online-Verkauf konzentriert, was ja auch Sinn macht, und die stationären Partner und Handelsgebäude dann einfach vernachlässigt werden, beziehungsweise mit der Zeit aufgelassen werden. Ne? Ja, natürlich das Thema KI auch relevant sowieso immer. Es ist, Nike ist fast überall in jedem ETF mit drinnen. Am Ende des Tages, den ETF-Sparer wird es wurscht sein, ob jetzt Nike vorne ist, Adidas vorne ist oder irgendeine andere Sportmarke. Aber es ist nur mal interessant, dass auch dort wieder Jobs gestrichen werden, aufgrund von vielen Facetten, was da reinfließen. Aber für uns jetzt nicht so relevant. Trotzdem aber immer interessant.
Wir reden hier schon von einem Blue Chip, das darf man nicht vergessen. Das ist noch immer Weltmarktführer in dem Segment. Also dementsprechend ja, aber ich habe mir so parallel gerade kurz den Aktienkurs angeschaut. Also da wird mir also richtig übel. Also puh. Da siehst du einfach auch, was das für Auswirkungen, nicht nur die Krisen, also gerade im Handel merkst du es massiv. Der Online-Handel ist mehr denn je implementiert. Der stationäre Handel, also Nike leidet da in dem Segment definitiv. Die Margen auch sehr, sehr schwierig. Und also wenn ich mir das anschaue, das schaut nicht gut aus. Die sind tiefer, als das vor Corona war, die Aktie. Und das sagt schon einiges aus, wenn man sich denkt, wo eigentlich der Markt steht. Also zeigt doch mal wieder, dass Indizes eigentlich gepusht sind von wenigen großen, meistens Tech-Unternehmen. Und sowas wie Nike kennt jeder, ist wahrscheinlich jeder schon mal irgendwas von Nike getragen oder verwendet es. Und die kämpfen da richtig gerade. Also schwierig.
Ja, obwohl ich immer brav einkaufe, aber naja, ist halt so, gell?
Bringt halt nicht viel. Meinst du jetzt Euro. Den Handel, ne? Und nicht die
Aktie? Ja, na sicher. Die Aktie habe ich noch nie drin gehabt, werde ich auch nie kaufen wahrscheinlich. Also außer halt im ETF, aber ja. Ganz ein wichtiges Thema, ist jetzt gerade ganz frisch eigentlich auch. Wir haben 300.000 Spielsüchtige in Österreich und was ich da ganz verwerflich finde, und das ist alles so ziemlich deswegen auch das Hauptthema bei uns heute, auf der einen Seite profitiert der Staat massiv mit von Glücksspiel, aber wenn man es um das Thema Vorsorge geht oder Vermögensaufbau, dann holt er da den Finger am besten raus und sagt, na, ich meine, die Steuern nehme ich gern, aber wenn irgendwer Verluste macht, da schaue ich, dass ich weit wegkomme. Aber es gibt auch keine Erleichterungen, keine Vorteile. Und das ist halt, finde ich, einfach, ja, echt nicht fair. Und diese 300.000 Spielsüchtigen, die sind jetzt im Zuge einer Studie von Gesundheit Österreich, das ist ja eine gemeinnützige Gesellschaft im Eigentum des Bundes, und im Auftrag des Gesundheitsministeriums, die forschen halt jedes Jahr eigentlich oder mehrfach pro in verschiedenen Jahren halt zu verschiedenen Süchten, mitunter Drogen, Epidemien und so weiter und so fort, aber jetzt auch Glücksspiel. Und jetzt, also Glücksspiel und Sportwetten, und das haben sie jetzt systematisch erfasst, und das ist halt wirklich erschreckend, dass rund 300.000 Menschen in Österreich eben spielsüchtig sind. Das sind fast so viel wie die gesamte Bevölkerung von Graz, und das ist halt schon krass. Und wir wissen ja, Glücksspiel ist in den meisten Fällen ein Minusgeschäft, also fast immer. Und das ist halt das Problem. Auf der anderen Seite ist der Staat über die ÖBAG, also die österreichische Beteiligungs-AG, zu 33% bei der Casinos Austrias investiert. Das heißt, indirekt investieren die in Glücksspiel und kassieren fest mit, profitieren fest mit, geben uns aber nicht die Chance, dass wir vorsorgen dürfen, steuerfrei. Das ist halt echt ein Wahnsinn.
Ja. Also der Vergleich ist nicht so leicht, glaube ich, aber was ich zumindest dazu vor allem sagen kann, zumindest auch positiv, ist, ich finde es schon mal gut, dass in Österreich alles, was Glücksspiel angeht, sehr reguliert ist. Das heißt, du kannst jetzt nicht hergehen und sagen, ich stelle mal jetzt irgendwo einen Glücksautomaten in irgendeiner Bar auf. Das spielt es eigentlich nicht mehr. Also dieses auch Lotto und wie das alles heißt, das ist alles durch sehr lizenziert, nur durch die Casinos Austria. Also Casinos generell gibt es in Österreich, die Casinos Austria und that's it. Admiral gibt es, glaube ich, noch, aber das hat dann, glaube ich, geht tendenziell mehr in die Sportwetten rein. Ich kenne mich nicht perfekt jetzt aus in dem Segment, nur was ich auch finde, was ich merke, ist vielleicht übertrieben, aber ich glaube, Sportwetten wenn ich das jetzt so einen Vergleich anstellen darf, ich habe das Gefühl, Sportwetten sind sehr akzeptiert in der Gesellschaft. Weil wenn jetzt jeder sagt, ah, ich habe auf den und den Verein gesetzt bei dem Match, sagt jeder, ah, und, ist was geworden und so, aber gar nicht so, hey, Sportwetten, das zahlt sich ja nicht aus. Weil im Verhältnis zu, ich hau jetzt auf dem Automat drauf oder ich spiele Lotto oder so, ist immer so ein bisschen, schwingt das mit, ich kann das ja, weil ich kenne mich ja aus. Das kann ich ja beeinflussen. Und das wirkt dann immer so, wie wenn das mehr mit Strategie zu tun hat und ich mich auskenne. Am Ende muss ich trotzdem hoffen, dass diese eine Mannschaft gewinnt, wenn ich jetzt auf die setze zum Beispiel. Und erinnert mich, wenn ich das mit den Süchten vergleiche, zum Beispiel vielleicht ein bisschen, könnte man sagen, mit Alkohol, es ist eine anerkannte Droge, aber bei Sportwetten ist es ähnlich. Ich glaube, da verlieren sehr, sehr viele ihre Existenz, weil sie eben glauben, sie können das, vor allem aber dann auch immer mit höheren Beträgen, weil es kann ja schon mal sein, dass ich einen Wettschein gewinne, weil ich halt auf die drei richtigen Mannschaften gesetzt habe zum Beispiel. Und dann entwickle ich natürlich auch dieses emotionale Gefühl und denke, ah, ich kann das ja. Und da fließt immer mehr Geld rein und da sind dann trotzdem viele Existenzen gefährdet. Und dass die ÖBAG da mitverdient, ja, sind natürlich jetzt easy Steuereinnahmen für den Staat. Auf der anderen Seite, ich finde es gut, dass reguliert ist. Den Vergleich, ja, mit dass wir jetzt nicht quasi kapitalfrei, cashfrei investieren dürfen, ja, klar, da gibt's glaube ich schwerwiegendere Vergleiche. Also gerade wenn ich jetzt denke, was wir gerade vorher als Thema besprochen haben, denke ich mal, also das wäre doch ganz easy möglich, wenn wir an der Wurzel des Problems schon viel früher angegriffen hätten. Ich find's natürlich nicht gut, weil 300.000 ist eine Riesenzahl, wo ich mir denke, boah, also 300.000, das ist einmal, könnte man so sagen, so groß wie die zweitgrößte Stadt Österreichs mit Graz, könnte wahrscheinlich ungefähr hinkommen. Wenn du denkst, jeder wäre dort spielsüchtig, na boom. Also das entwickelt sich wahrscheinlich auch in eine Tendenz, die nicht gut ist. Und was ich zumindest von Wien weiß, ist, in Wien ist das ja viel strenger mittlerweile seit Jahren. Früher, kann mich erinnern, in meiner Jugend konnte man wirklich in so Spiele, Lokale gehen und dort sich Geld, also quasi mit so einem Automaten spielen und Geld erwirtschaften. Mittlerweile ist das in Wien viel strenger, ist nicht mehr erlaubt. Natürlich verschiebe ich jetzt nur das Problem, weil wenn andere Bundesländer nicht nachziehen, dann habe ich das Problem, ja dann der Spielsüchtige findet einen Weg. Dann fahrt er halt mit dem Auto oder mit dem Zug an den Stadtrand. So, und was finden wir am Stadtrand? Ich weiß nicht, wem es mal auffällt. Jeder, der aus Wien rausfahrt, das ist jetzt wurscht, ob ich in Schwechat rausfahre, ob er in Burgersdorf rausfahre oder was es immer noch für Stadtgrenzen gibt. Du wirst relativ schnell einen Admiral finden. Aha, warum? Naja, weil der Wiener, der dort jetzt nicht mehr spielen kann, der fährt halt dann raus und spielt halt dann dort seine Spielchen oder Sportwetten. Ne? Und Admiral, wie wir wissen, ist auch kein kleiner Konzern. Das ist jetzt mit Casinos Austria ein Batzenkonzern, die wirklich, wirklich viel, 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 viel Geld verdienen auf den Rücken natürlich spielsüchtiger Menschen. Das kann man jetzt natürlich sehr, sehr hinterfragen. Das ist aber das, was ich jetzt kurz ausgeholt, was ich dazu sagen kann. Natürlich ist es nicht schön. Ich kann nicht raten, weil ich war jetzt Gott sei Dank nie spielsüchtig. Ich habe mich da von dem ziemlich ferngehalten von den Sachen. Heißt nicht, dass ich es nie gemacht hätte, allerdings nie, dass ich das jetzt irgendwie was großartig gerissen hätte. Aber Spielsüchtige, ich verstehe das. Ein sehr, sehr schwerer Gang und vom Start her ist es ja eine Einnahmequelle. Es wäre auch komisch, wenn es nicht versteuert wäre. Also es wäre schlimm, wenn jetzt der Admiral das alles 1:1 bezieht. Ne? So gesehen ist es wenigstens, oder Casinos Austria, auch wenn die jetzt teilstaatlich dabei sind. So gesehen, ich glaube ja auch, dass viele Einnahmen von denen vielleicht auch in präventive Maßnahmen gehen, weil über die haben wir jetzt nicht so viel, glaube ich, gesprochen, aber ich glaube, es gibt schon auch präventive Maßnahmen dagegen, wenn du spielsüchtig bist, dass du in Österreich Unterstützung findest. Aber aus der wirtschaftlichen Sicht ist es eine einfache Einnahmequelle für den Staat.
Ja, Steuern und eben die Ausschüttungen, weil wenn sie ja mitbeteiligt sind. Was ich trotzdem da immer ein bisschen komisch und verwerflich finde, im Radio, überall gibt es die Plakate, alles, das ist so eine niederschwellige Werbung fürs Glücksspiel. Wenn sie das überall genau gleich machen würden mit dem Thema Finanzspiel und mit dem Thema Investieren, dass sie das so manifestieren würden in den Köpfen der Österreicher, auch wenn es natürlich keine Mehreinnahmen für den Staat wären, also schon in weiterer Folge, wenn sie wirklich investieren würden und die Käst und so, trotzdem, das ist das, wo ich mir denke, sie hauen über, also du siehst du überall diese Lottoschweindel rumfliegen, oder? Das ist ja absoluter Wahnsinn. Ja, ist ja, es so, oder?
Ja, hast eh recht. Ich finde auch spannend, dass Nikotinwerbung und so ist ja eigentlich verboten.
Genau.
Aber du hast eigentlich im Prinzip, wenn du jetzt so schaust, zum Beispiel OF2, Zeit im Bild, keine Ahnung, schalten 1 Million Leute ein. Genau bevor die anfängt, hast du eine Lottowerbung, wo du denkst, bin ich bei dir, musste jetzt nicht sein. Also genau. Dazu animieren, dass Leute ihr Geld einfach so instant schnell mal rauswerfen, mit der Tendenz natürlich zu verlieren, wäre also sehr selten, dass du dann gewinnst. Ich kenne keinen Euro-Millionär, ich kenne auch keinen Lotto-Gewinner, also dementsprechend werden es nicht so viele sein, obwohl ich jetzt nicht Gott und die Welt kenne, aber trotzdem ist irgendwie mein Umfeld noch nie einer auftreten, der so was gewonnen hätte, so den großen Jackpot, ne? Hin und wieder wirst du schon mal was gewinnen. Aber verwerflich, ja, wenn 1 Million Leute animiert werden in einem Spot, fünffach Jackpot oder so, ne? Und dann springt der Schweindel, wie du so schön sagst.
Da könntest du eigentlich sagen, unser Staatsfonds oder irgend sowas, wenn wir einen hätten, dass sie dort eine Werbung machen. Sagst du, ja, das ist deine Zukunft, das ist deine Altersvorsorge. Du musst dich um das kümmern, entweder selber oder über den Staat, wobei wir ja nichts haben, aber dass sie halt einfach wirklich diese 1 Million Leute, die da vor der Zeit im Bild sehen, ah ja, schau, so ist, schaut Kapitalmarkt aus, das ist interessant und nicht irgendein Glücksspiel. Natürlich ist es fad im Vergleich, ne? Der Lotto-Schwein überhupft und sagt, die Insel, die kaufe ich mir jetzt, super geil. Aber das gehört trotzdem in die Köpfe der Menschen, ja, reingehämmert. Das ist halt leider das, ne?
Da sind wir wieder mehr im Finanzbildungsbereich, dass die Leute das früher verstehen, dass langfristige Vorsorge Sinn macht, ja, weil es ist halt super unsexy, wenn du herkommst und sagst, ja, in 30, 40 Jahren zur Pension, dann wird schon was werden für Leute, die jetzt eben nicht die vielleicht das erste Mal hören, dieses Thema, nicht auf diesen finanziellen Bildungsweg vielleicht noch so sind, wie es sein sollte. Im Vergleich dazu fliegt der Privatjet irgendeine schöne Villa an und sagt, naja, das könntest du ja eigentlich ab morgen du sein. Ne? Und das ist halt sexier, ja. Das ist halt leider die
Leute, es wird halt dieser,
viel leichter zu catchen.
Dadurch. Diese Abkürzung wird halt immer so propagiert, das geht, wenn du da ein bisschen was einzahlst. Schau, jeder, der was zu Glücksspiel macht und ab und zu mal Lotto spielt, du, das ist ja kein Thema, ist ja voll in Ordnung. Aber er sollte genauso gleich, oder er sollte das Wissen haben, hey, das ist Spaß, das ist von mir aus irgendein Zocken, was ich machen kann ab und zu mal, aber langfristig muss ich trotzdem anders denken, langfristig muss ich trotzdem anders agieren und das sollte eigentlich trotzdem in die Köpfe reingehämmert werden, weil das einfach so wichtig ist, ja, und so früh wie möglich, und viele, die da vom Fernseher sitzen, haben wahrscheinlich immer noch dieses Mindset, das sagen, ah, Börse ist nur Casino oder ist gefährlich, Aktien sind gefährlich, und denen müsste es halt einfach ganz niederschwellig und das erklären oder zeigen, hey, es geht da anders und du kannst Glücksspiel machen, ist ja kein Thema, aber schau, dass du dich auch um die Zukunft kümmerst, weil wir als Staat, wir können es nicht, weil das Pensionssystem ist nicht, aber es werden sie natürlich nicht zugeben, ist ja vollkommen klar. Und natürlich ist das Thema Finanzbildung ja, es ist einfach nicht, es finanziert keiner, ne? Das ist halt das. Glücksspiel wird finanziert, aber ja.
Ja, und die langfristige Vorsorge wäre halt für jeden was im Prinzip. Ne? Beim Lottospielen oder bei Euromillionen muss man halt sagen, es gewinnt halt wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil, das ganz große Geld. Ich glaube, es hat in Österreich schon mal eine Euro-Million gewonnen, so 240, 250 Millionen.
Natürlich, mehrmals sogar schon, glaube ich, 2-3 Mal, glaube ich.
Ja, eben. Und wenn der Typ vor mir steht und sagt, naja, ich habe es ja gerissen, dann werde ich zu ihm sagen, herzlichen Glückwunsch, habe ich kein Gegenargument, brauche ich mal nicht drüber reden. Nur, du hast halt, das ist wahrscheinlich so wahrscheinlich, wie wenn ich mich irgendwo hinstelle, es fängt ein Gewitter an und der Blitz trifft mich. Es ist wahrscheinlich sehr, sehr unrealistisch. Er hat einfach, ich weiß nicht, er hat einfach alle Glücksengel auf dieser Erde gehabt, die man haben kann, hat natürlich das beste Leben jetzt, weil ich glaube 250 Millionen, bisschen schwer auszugeben. Aber ja, das ist ein kleiner, kleiner Bruchteil und bei der langfristigen Vorsorge wäre das dann doch für jeder Mann oder jede Frau was.
Ja, voll. Ich wollte eigentlich noch generell das Thema ÖBAG und im Vergleich mit dem norwegischen Staatsfonds bringen. Grundsätzlich, da habe ich ein paar Ideen und Berechnungen getätigt. Nachdem wir aber jetzt schon bei über 50 Minuten sein, würde ich das einfach beim nächsten oder übernächsten Mal einmal mit reinnehmen, weil es eigentlich ganz interessant ist. Jetzt nicht aufs Glücksspielthema, sondern generell ÖBAG oder halt Österreich oder ein österreichischer Staatsfonds, wie das möglich wäre, wer da profitieren würde, wie der Staat da davon profitiert, wie eigentlich jeder davon profitieren würde. Das habe ich mir nämlich angeschaut, das wäre echt cool und ganz interessant und ich glaube, das werde ich bei der nächsten Folge mal machen, weil das passt jetzt da nicht so ganz rein. Auf jeden Fall, also diese Themen, die triggern uns extrem, also mich sowieso immer, aber es ist halt einfach wichtig, dass wir drüber reden und dass die sich das anhören, dass die genauso sich so vielleicht ein bisschen eine Meinung bilden und sagen, du schau her, ja, Lotto mache ich ab und zu, ist ja kein Thema, aber ich kümmere mich selber trotzdem um meine Zukunft, weil genau das wichtig ist, weil das einfach langfristig am meisten bringt. Und deswegen ist es immer wieder relevant, dass wir darüber reden und auch solche komischen Vergleiche, die wahrscheinlich kein anderer macht oder wenige machen, einfach mal mit aufnehmen, und das einfach mal versuchen, ein paar aufzuzeigen und einfach mal ein bisschen ins Hirn eine zu bringen, dass es einfach, ja, irgendwie Glücksspielwerbung überall gibt, aber über Finanzthemen redet keiner, außer wir oder mittlerweile schon andere Stellen, aber das ist nicht so relevant und nicht so präsent wie das Lotto-Thema oder das jetzt schnell reich werden Thema. Da sind wir schon wieder in die Richtung schnell reich werden. Du hast im Normalfall nicht, du wirst nur schnell arm, wenn du vielen was glaubst. Da sind wir schon wieder mehr im Betrugsthema, wenn du sagst, schnell reich werden. Aber, also auch wenn Lotto jetzt nicht Betrug ist, aber du weißt, was ich meine. Dieses Wording, jetzt schnell reich werden, morgen bist reich, das ist eigentlich etwas, was nicht, was, so wie du sagst, ein minimaler Teil irgendwie schafft mit Glück, aber viele zahlen drauf die ganze Zeit. Ne? Und das ist halt das.
Ja, und jetzt, wo du geredet hast, habe ich mir eigentlich die ganze Zeit schon gedacht, was würde ich eigentlich machen mit 250 Millionen? Aber da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das ist vielleicht auch mal ein Thema für eine andere Folge. Allerdings, ich glaube auch, also ich habe schon öfter gehört, es gibt viele Leute, die sagen, ja, sie investieren in ETF, jetzt Hausnummer 500 Euro und wöchentlich kaufen sie sich einen Lottoschein um 20 Euro. Ja, fair, soll jeder machen. Das ist ja nichts, spricht ja nichts dagegen.
Und die gönnen
sie
jeden, also halt, absolut.
Aber wenn der seine 500 Euro in seine ETF packt, dann ist er ja eh gut aufgestellt und wird das gut weitermachen. Und wenn er dann den Jackpot reißt, umso besser. Ich habe auch voll schon Freunde gehört, die haben in ETF laufen und sagen, ja, sollte ich spiele trotzdem Euro-Millionen. Und wenn ich das gewinne, jetzt Hausnummer 20 Millionen Euro, dann gehen entspannt einmal 15 Millionen Euro in den ETF und in den 5 Millionen kaufe ich mal Haus, Auto, Flieger, Urlaub, was auch immer, geht sich alles schön aus und dann hat er einfach einen ETF, der bei weitem nicht nur absichert, sondern dann nehmen sie wahrscheinlich noch einen ausschüttenden auch noch und lassen sich da auch noch schön monatlich was auszahlen. Ja, ist okay, aber da ist halt auch die richtige Einstellung da, genau. Weil erstens ist das mit dem ETF schon da und der macht dann auch noch was Geiles aus dem Geld auch noch, lebt aber dann sowieso auch ins Haus und Braus. Also das ist ja auch spannend dann zu sehen, was würden Leute dann machen. Ja? Und es ist nicht umsonst so, dass Lottogewinner auch schon pleite gegangen sind. Ich meine, bei Euromillion, bei 250, also wer das schafft, der hat wirklich kein Beileid verdient. Aber auf der anderen Seite, so eine Million ist auch schwer, sehr schwer zu gewinnen bei Lotto. Aber wenn du sie gewinnst, ist es unter anderem halt nur eine Million. Und dann hängt es halt dann vorab, in welcher Lebensphase bist du. Bist du 20, bist du 60, bist du 70? Wie ist deine Einstellung zu Geld? Da spielen auch viele verschiedene Faktoren mit. Und selbst ich würde mir, ich werde es nicht gewinnen, aber würde ich es gewinnen würden, gibt es ja dieses Beratungsgespräch, glaube ich. Selbst das würde ich mir persönlich anhören, weil mich einfach interessiert, was die einem sagen. Einfach nur.
Das wäre echt interessant, sagen. Ja.
Das würde mich massiv also, interessieren.
Falls da jetzt jemand zuhört, der schon einmal einen Lottogewinn gemacht hat, oder naja, schreibt uns gerne mal.
Vielleicht arbeitet ja einer dort
oder dort arbeitet,
stimmt. Beratungsgespräche, dann kann
uns das wäre echt nochmal interessant.
Mich würde das extrem interessieren, zum Beispiel.
Ja. Mich würde auch interessieren, was wird mit den Leuten geredet und warum dringen sie zu manchen Leuten nicht vor. Also so vor, dass die mit 1, 2 oder 5 Millionen dann pleite sind in ein paar Jahren. Also was passiert da bei diesem Gespräch? Das wäre echt interessant. Also wenn jemand dazuhört.
Ich glaube, du kannst Hilfestellungen geben und Warnungen aussprechen aus der Vergangenheit. Was der dann am Ende wirklich macht mit seinem Geld, wenn es aufs Konto ist, ist halt dann zwei Paar Schuhe. Das muss man schon sagen. Aber ich weiß, wo die hocken. Die sitzen ja da im dritten Bezirk.
Dritten, glaube ich. Ja.
Rennweg oder irgendwo dort sitzen ja die Lotterien. Das heißt, jeder, der einen Riesengewinn hat, muss ja dort eigentlich hin und sich das dann dort irgendwie, weiß ich nicht, genehmigen lassen, dass das ein Schein ist. Ich weiß nicht, wie das läuft, aber irgendwie so, irgendwann muss er dort auftauchen, glaube ich.
Gehen wir mal hin und fragen wir nach.
Ich hätte es nicht so weit tatsächlich, ja, also ich könnte es mal machen.
Müssen wir mal machen. Na passt, wir sind jetzt eh schon wieder fast bei einer Stunde, also war wieder echt intensiv und spannend. Wir haben halt wieder sehr viel, triggernde Sachen drin gehabt und sehr viel polarisierende Sachen auch. Aber es ist trotzdem wichtig. Nur mal ganz kurz, Bitcoin Burgenland, 8. Mai am Neufeldersee. Ich bin mit dabei. Da können wir gerne weiter diskutieren über das Thema. Wir haben noch ein Freiticket über, also gerne eine Mail an office@finanzverstehen.de. Kurz mit der Info, ob du, also ich hoffe mal, dass du Zeit hast, wenn du es schreibst. Aber grundsätzlich einfach mal schreiben. Und noch mal kurz ein Reminder, kurz vor 205 Sterne-Bewertungen auf Spotify. Also wenn ihr jetzt noch nicht geklickt habt letzte Woche, dann gerne nochmal bewerten. Würde uns natürlich freuen. Dauert 5 bis 10 Sekunden. Bedeutet uns aber natürlich sehr viel. Ja, in diesem Sinne, Markus, diesmal erste YouTube- oder erste Videofolge. Ich hoffe, wir kriegen es soweit hin. Wie ist da gegangen? Gut, oder? Freilich.
Ich fühle mich wohl, ja. Also ich war wunderbar, wie immer. Bin dann schon gespannt, auch wenn ich selber sehe. Allerdings, ich, wenn du so viele Reminder setzt, dann setze ich auch noch einen. Weil, warum machen es wir zwei heute wieder? Ich meine, der Matthias ist schon wieder unterwegs auf Finanzverstehen-Mission quasi. Der ist jetzt selber gerade unterwegs in Tirol und macht eine Lehrlingsworkshop in einem Unternehmen. Auch das machen wir mittlerweile sehr erfolgreich und sehr gerne. Gerade bei der jungen Generation setzt man ja sehr gerne an. Also auch wenn es da jetzt irgendwelche Leute zuhören im unternehmerischen Bereich und ihr Lehrlinge habt oder auch generell für Mitarbeiter, sehr, sehr spannend. Ja, das war es auch von meiner Seite. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen, Philipp. So schier sind wir ja nicht, hoffentlich. Dementsprechend glaube ich, dass wir den einen oder anderen Klick auch bekommen.
Das hoffe ich auch. Na passt, dann bis zur nächsten Woche. Ja. Ich wünsche dir was. Viel euch. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.